loben Gott und preisen den Herrn. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns einladest in deine Gegenwart, dass du uns einladest, dich zu sehen, dich zu schmecken, dich zu anzufassen, dich zu berühren, dir zu begegnen. Herr, und wir machen uns jetzt auf und gehen dir entgegen. Halleluja. Amen. Lass uns aufstehen und lasst uns Gott loben und preisen.
Wir heben unsere Hände zum Himmel auf und sagen, Herr, ich bin bereit, dir zu begegnen. Herr, komm uns entgegen. Jesus, du erwartest mich schon drüben am anderen Strand. Herr, und wir freuen uns auf diesen Tag der Begegnung mit dir, oh Herr Jesus, eins zu werden mit dir für Zeit und Ewigkeit. Segne auch diese Abendstunde, Herr, und schenke uns viel Gnade und Weisheit. Und Salbung, Herr, zum Reden und Salbung zum Hören. Amen. Gott segne uns und lass uns Platz nehmen. Heute habe ich ein Thema, geht es auch um den Thron Gottes, um die Gegenwart Gottes. Gott richtet die Völker und Gott richtet die Welt und Gott ruft die Völker. Kommt her, ihr Menschenkinder. Und wir möchten uns Gedanken machen um dieses Thema. Gott macht der Welt einen Prozess. Gott macht der Welt einen Prozess. Aber nicht nur der Welt, sondern auch den Kindern Gottes. Und ich möchte euch alle einladen, passt gut auf, denn der Tag des Gerichts steht vor der Tür. Maranatha, unser Herr, kommt. Bevor ich auf dieses Thema eingehe, Gott macht der Welt einen Prozess, klingt schrecklich, aber es ist nicht schrecklich. Denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Aber wir sind schon in die Hände Gottes. Wir sind schon geborgen für Zeit und Ewigkeit. Und uns kann nichts mehr passieren. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Aber es ist schrecklich für die Gottlosen. Und ich hoffe nicht, dass ein Gottloser da ist. Denn wenn du ein Gottloser wärst, wärst du gar nicht hier. Würdest du mit Gott und Kirche und Religion und Glauben und Gemeinde nichts auf dem Hut haben. Ich lade dich ein für morgen früh. Morgen früh haben wir ein gutes Thema. Du bist hier. Ist kein Fehler. Ein Fremder. Du bist hier in dieser Welt, auf diesem Planeten, ein Fremder. Ich habe von Gott eine Botschaft bekommen, die möchte ich loswerden. Und wir müssen Fremder in dieser Welt werden. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Vater, Mutter, alles verlassen. Du musst also ganz allein. Und das Wesentliche in diesem Leben machst du alles allein. Essen musst du selber. Gehen, laufen musst du selbst. Entscheidung musst du selbst treffen. Also du bist in dieser Welt ein Fremder. Morgen früh das Thema. Dann um 19 Uhr abends haben wir unseren dritten Abend vom Glaubensgrundlagenkurs. Also da wird das Thema sein, siegreich leben. Also Fortsetzung von den ersten zwei Abenden, was wir hatten. Und das sind 10 Abende Glaubensgrundlagenkurs. Wir möchten unseren Geschwistern einfach ein Fundament geben, dass sie laufen, selbst wissen, wo sie dran sind. Du bist hier auf dich selbst gestellt in dieser Welt, so wie ein Autofahrer. Der Autofahrer muss auch selber gucken, wer durchkommt. Und so, du bist hier auf dich selbst gestellt und du musst lernen, mit deinem Glauben umzugehen und Rechenschaft ablegen. Wenn dich jemand fragt, an was glaubst du? Na, ich glaube an Gott. Aber du musst auch erklären, wie dieser Gott ist, wer dieser Gott ist und wie du dazu kommst und wie man dazu gekommen ist. Dann möchte ich einladen, vom Mittwoch, den 25. bis Sonntag, den 29. November, jeweils 19 Uhr, wir haben Bibeltage mit Joshua Jacobs aus Australien. Und er hat eine ganz fantastische Botschaft. Er war schon mal bei uns, war uns ein Segen, ein sehr großer Segen. Ist vielleicht eine ganz andere Art der Verkündung, wie wir vielleicht von der amerikanischen Seite gewohnt sind. Also wir haben sehr viele Gäste aus USA, aber er kommt aus Australien und er ist ein Einheimischer. Also es ist interessant, wenn Leute aus Indien hier bei uns predigen, die predigen total ganz anders, ganz anderen Hintergrund. Und Gott hat jedem Volk was Besonderes gegeben. Jeder Mensch ist was Besonderes. Und als neulich hier aus Pakistan jemand hier war, ich werde nie vergessen, hat über die Perle gesprochen. Ich habe schon viele Predigten über Perle gehört, aber hier etwas ganz Fantastisches aus seiner Sicht von der Perle. So, wir werden gesegnet hier in diesen Bibeltagen. Er ist zurzeit in Ungarn und kommt von Ungarn hierher, hat dort auf einer Konferenz gesprochen. Dann möchte ich, Peter sagt und auch Monika Morell, beide, die gehen auf die Straße raus, auch jetzt während dieser Evangelisationstagen, wendet euch immer an Monika und Peter. Peter möchte hier eine Gebetszeit machen vor der Evangelisation und dann rausgehen auf dem Leopoldplatz und Menschen einladen. Wir wollen nicht nur, dass nur Fromme zusammenkommen und Du weißt, wer Jesus ist. Du kennst den Herrn Jesus, aber in dieser Welt gibt es noch so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen, noch nichts vom ersten Kommen Jesu gehört haben. Und wir hören schon vom dritten, zweiten Kommen Jesu und vierten Kommen Jesu, aber auf der Welt gibt es noch so viele Menschen, die haben von Jesus noch nichts gehört. Deshalb, wir möchten rausgehen in aller Schwachheit. Wir bezeugen, und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Und wir möchten so Zeugen Jesus sein. Und Peter wird am Sonntag dann noch mehr darüber sagen. Ganz besonders, er hat eine Bürde, während diesen Tagen auch aktiv zu sein und Menschen vom Platz hier, von der Umgebung einzuladen. Gott macht also der Welt den Prozess. Wir müssen uns Gott stellen. In der Bibel heißt es, was der Mensch sieht, wird er ernten. Lasst euch nicht spotten, im Galaterbrief. Und dann der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Danach das Gericht. Ich drohe jetzt niemand mit Gericht, keine Angst. Für uns Kinder Gottes ist das Gericht etwas Positives. Ich kriege meine Belohnung, ich kriege mein Geld, mein Lohn, meine Krone, das, was mir zusteht für meine Arbeit, für meine Treue und so weiter. Also das Gericht Gottes ist was Feines für uns Kinder Gottes. Aber ich möchte ein paar Sachen zum Gericht sagen, warum das wichtig ist. Gott sagt nämlich, mein ist die Rache. Mein ist die Rache. Hier auf dieser Welt ist so vieles ungesühnt. So viel ist ungesühnt, so viel Unrecht ist auf dieser Welt. Und Gott sagt, ich bin ein Vergelter und jedem, was er verdient. Und manche Menschen leiden ungerecht und die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, steht in der Bibel. Also so viele Menschen leiden ungerecht und deshalb, wir brauchen das Gericht Gottes, damit jeder zu seinem Recht kommt. Man hat dich bestohlen, man hat dich ausgenommen, man hat dich betrogen. Das Gericht muss kommen, um das Böse zu überwinden, zu vernichten und uns von dem Bösen zu erlösen. Das ist die eine Seite. Das Endgericht Gottes kommt ganz besonders wegen dem Satan. Satan ist zwar besiegt auf Golgatha, aber mit ihm ist noch nicht abgerechnet. Der ist immer noch frech und immer wieder belästigt er und beleidigt Kinder Gottes und bedroht sie. Und es geht um die Wiederherstellung der ganzen Sache. Weißt du, der Lohn, der Herr sagt, und ich komme und mein Lohn kommt mit mir. Das ist etwas ganz Wichtiges. Viele Gotteskinder begreifen das nicht oder haben es nicht begriffen, dass du eines Tages den Platz einnehmen wirst und sollst, den der Teufel hatte, bevor er fiel, als Luzifer. Er hatte einen dritten der Engel mitgerissen in den Abgrund. Gott hat auch die Engel sich entscheiden lassen. Sie mussten freiwillig Ja oder Nein sagen, Gott dienen oder Gott nicht dienen. Und sie sind gefallen, sie haben rebelliert gegen Gott und sie haben ihre Behausung verlassen und der Himmel muss voll werden. Und wenn die Vollzahl der Erlösten eingegangen ist und wir sind in der Endzeit, dann wirst du zubereitet und du bekommst den Platz, der im Himmel bereitgestellt ist, schon von Ewigkeit her, der verlassen worden ist vom Luzifer und seinem Anhang. Der geht in die Hölle, aber du darfst in den Himmel. Und du darfst dich freuen. Und der Herr sagt, das ist dein Stuhl. Und das ist dein Stuhl. Und deshalb ist der Teufel so wütend auf uns, weil wir seinen Platz einnehmen werden eines Tages. Und zwar auf Anweisung Gottes. Wir werden an himmlische Örter versetzt. Wir sind ja jetzt schon, wir haben jetzt schon unsere Stühle bereit. Die werden schon geputzt und poliert. Im Himmel in der Herrlichkeit. Aber wir sitzen noch nicht dort. Das Endgericht muss kommen. Und Gott ist gerecht. Jesus half allen, die vom Satan überwältigt waren. Im Endgericht wird Gott all die Menschen befreien, die in der Gewalt Satans waren oder die irgendwie runtergezogen worden sind und fertig gemacht worden sind vom Teufel. Er wird Recht schaffen den Auserwählten, den Gerechten. Gott sagt, die Welt, das System oder Babylon, den Kampf an. Gott sagt also, er lässt es alles wachsen. Das Unkraut und Weizen muss zusammenwachsen. Dann wird die Scheidung kommen. Er bringt das gottlose System zu Fall. Da hört die Weltgeschichte auf und beginnt die Heilsgeschichte. Also das Gericht muss kommen, ist ein Abschluss dieser Zeit der Erlösung, der Endzeit. Die Endzeit ist nicht erst seit gestern. Die Endzeit hat mit Pfingsten angefangen. Petrus predigt in den letzten Tagen und so weiter, seit Pfingsten ist Endzeit. Da nicht, wenn Leute kommen und sagen, wir sind in der Endzeit. Nein, wir sind schon seit 2000 Jahren in der Endzeit. Also das muss uns ganz klar sein. Und wir sind jetzt in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Gott wird die Finsternis durchleuchten und es wird keine Nacht mehr sein, kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei, denn das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Das Gericht geht bereits über die Welt, schon seit 2000 Jahren, seit Golgatha. Das Material wird zusammengetragen für das Gericht Gottes. Die Anklageschrift wird erstellt und dass es eines Tages wird präsentiert und sagt, guck mal, das hast du denen getan und das hast du denen angetan und was waren die Motive, warum? Eigentlich werden die Menschen vor Gott treten und jeder wird vor Gott treten müssen und er wird auf 1000 Fragen keine Antwort haben. Auf 1000 Fragen keine Antwort. Das Gericht hat bereits am Satan angefangen. Jesus hat das Gefängnis gefangen genommen, nach der Aussage der Heiligen Schrift. Das Gericht Gottes fängt jetzt, und eigentlich geht es schon immer, fängt jetzt ganz besonders am Haus Gottes an. Halte ich also fest, das Gericht Gottes fängt am Haus Gottes an. Denn wer sich selbst gerichtet wird, der wird nicht gerichtet nach der Heiligen Schrift. Und Gott richtet die Kinder Gottes, dass sie so richtig spuren. Dass der Teufel gegen sie keine Anklage hat, denn er ist der Verkläger der Brüder. Und Gott kennt uns und Gott weiß, wo bei uns noch die Schwachstellen ist. Der Heilige Geist arbeitet an unseren Schwachstellen, das ist das Gericht. Und er deckt manche Sachen auf und deckt wieder manches zu. Gott kennt uns durch und durch und wir können ihm nichts vormachen. Deshalb das Gericht arbeitet oder Gott arbeitet mit seinem Gericht an uns. Ich werde immer wieder korrigiert von Gott. Ich weiß nicht, ob es dir geht, aber mir geht es so. Und Johannes, es ist nicht recht. Der Heilige Geist gibt Zeugnis meinem Geist, ich habe schlechtes Gewissen dann. Das ist das Gericht, schlechte Gewissen. Dass du von Gott darauf hingewiesen wirst. Und es ist besser, der Vater im Himmel weist dich darauf hin, als nachher die ganze Welt mit dem Finger auf dich zeigt. Die Grenze zwischen Gut und Böse geht mitten durch Europa und Amerika und geht mittendrin durchs Weiße Haus und Vatikan und geht durch jeden einzelnen Menschen hindurch. Der Mensch wird gerichtet von Gott. Und der Herr durchleuchtet die Menschen und eines Tages werden sie alle durchleuchtet sein. In Johannes Kapitel 2, Vers 24 und 25, Jesus vertraute sich ihnen nicht an, den Menschen, den Juden damals, den Geistlichen, den Pharisäern. Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Interessant, Jesus hat sich nicht den Menschen anvertraut. Deshalb auch nachher morgen die Fortsetzung zu diesem Thema. Das geht weiter morgen. Also du bist ein Fremder. Beides, kein und ein. Jesus hat sich den Menschen nicht anvertraut, denn er war ein Menschenkenner. Er kannte sie alle. Er war unbestechlich, gerecht. Er war gefürchtet, also ein Mensch, der sich vor Menschen nicht mehr fürchtet, die Menschen nicht mehr vormachen können, die sind also gefährlich. Er musste keine Romane lesen und nicht Tiefenpsychologie studieren. Er kannte die Menschen. Er wusste, was im Menschen ist. In Jesaja Kapitel 11, Vers 3 heißt es, der Herr richtet nicht nach dem Augenschein und auch nicht nach Hören und Sagen. Also du kannst viel erzählen und viel vormachen und es wird nirgendwo so viel Theater gespielt wie in der Kirche oder in der Gemeinde. Da wimmelt es von Heuchlern. Wir tun so schön und so brav und so weiter und wie benehmen wir uns dann zu Hause und woanders? Unser Handeln, Gott wird eines Tages, wenn er das Urteil spricht und er wusste, was in den Menschen ist, er wird nach den Motiven gucken. Was war dein Motiv? Und vor allem, was hast du aus freien Stücken von dir ausgetan, was du nicht tun musstest, von dir ausgetan? Und deshalb, bei Gott zählt ganz besonders das, was du aus freien Stücken tust, die zweite Meile. Und Gott verurteilt, David hat Fehler gemacht. Aber der Herr hat seine Fehler nicht so krumm genommen. Ein Fehler hat er ganz krumm genommen, das mit dem Uriah. Nicht der Ehebruch war das große Problem, sondern dass er so hinterhältig, heimtückisch diesen Uriah umgebracht hat. Also, lass den Kampf ganz heiß werden, schick den Uriah ganz vorne an der Front und dann, wenn es ganz heiß wird, zieh dich zurück. Und dann macht er so großes Theater, benennt sogar eine Straße in Jerusalem, womöglich Uriah-Straße und macht das Staatsbegräbnis und dergleichen. Das ist ja alles Heuchelei. Das war Mord, Meuchelmord nennt man sowas. Und das urteilt Gott. Das urteilt Gott. Und David hat dafür mit 4 seiner Söhne bezahlt, diese Sünde. 4 seiner Söhne mussten sterben, weil er hier so hinterhältig war. Wir beten auch, Psalm 139, Herr, Gott, du kennst mich, du weißt meine innersten Gedanken. Also Gott richtet nicht nur die Taten, sondern die Gedanken. Gott macht der Welt den Prozess. Und Gott ist größer als unser Herz. Weißt du, wir können gute Motive haben und doch falsch liegen. Gott weiß die Hintergründe, Gott weiß alles. Und wir sind seine Zeugen hier. Deshalb, wir sind in dieser Welt und Gott hat uns belassen in dieser Welt, dass das Material zusammengetragen wird für den Tag X. Wenn nachher die Nationen auftreten, die Völker auftreten und wo jeder dann Rechenschaft ablegen wird. Und er wird unter Beweis stellen und sagen, warum hast du das getan? Was war dein Motiv? In dem ganzen Endgericht geht es um das Verhältnis Menschen und Gott. Also wie der Mensch sich zu Gott verhält, wir werden gerichtet. Und das ist, wo das Gericht anfängt, am Hause Gottes. Wir werden gerichtet an dem Verhältnis zu Gott, zum Heiligen Geist und zum Vater. Wie ist dein Verhältnis zum Vater, zu Jesus und zum Heiligen Geist? Das Herz. Gott kennt die Gedanken des Herzens, Matthäus Kapitel 9, Vers 4. Warum habt ihr so böse Gedanken im Herzen, fragt er. Und aus dem Herzen, Matthäus 15, 18, kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Krieg und so weiter, Streit, Hass, Aggression, aus dem Herzen. Warum habt ihr so böse Gedanken? Ich tue euch doch nichts Böses, sagt der Herr in diesem Fall. Er wusste, was die Menschen denken, was in ihnen ist, was in ihnen steckt, wozu sie fähig sind und wozu sie nicht fähig sind. Weißt du, Gott wird ein Urteil sprechen auch, du wolltest das Beste und du konntest nicht das Beste tun. Weißt du, manchmal, wenn ich so Leute höre, wir taten, was wir konnten. Und deshalb, Gott weiß, dass wir nur das tun können und wir hätten vielleicht gerne mehr gegeben, gerne mehr geliebt, gerne weitergegangen und mehr investiert, aber Gott kennt unsere Möglichkeiten. Und wir werden auch nach dem gerichtet, weil Gott alles übersieht. Er sieht Anfang und Ende. Lass nun mal drauf ankommen, wenn der Herr nachher uns herausfordert und den Spiegel vorhält und uns das Original zeigt von unserem Leben. Das hätte aus dir werden können, wenn du deine Erstgeburt nicht verkauft hättest. Wenn du nicht von diesem Apfel gegessen hättest, wenn du auf die Stimme des Herrn gehört hättest, dieses Original. Er wird uns immer das Original zeigen und das wird das unser Gericht sein. Gott wird zeigen, das hättest du alles haben können, das hättest du alles werden können. Gott wusste, was im Menschen drin ist. Ich möchte jetzt einfach nur mal so ein paar einfachen Bilder nehmen. Lass mal drauf ankommen, wenn du herausgefordert wirst, provoziert. Und dann zeigt sie sofort, was in dir drin ist, wie du dann explodierst, aus dem Häuschen gehst. Also da sieht man schon, was im Menschen drin ist. Du kannst schön zudecken mit Make-up und eine Maske und es gibt Smiling. Aber wenn du dann provoziert wirst, und die meisten Menschen wissen gar nicht, was in ihnen drin steckt, aber man soll dich nur mal ein bisschen ärgern und kitzeln und ein bisschen hart anfassen, und du weißt erst dann, was in dir drin ist, wenn du gedemütigt wirst, wenn du leiden musst, wenn du mit der Wahrheit konfrontiert wirst, dann kommt alles raus. Drück mal eine Tomate und du wirst sehen, wie schnell die platzt. Stress, Ärger und so weiter, das bringt alles ans Licht. Wir sind schon mittendrin im Gericht, denn das Gericht fängt am Haus Gottes an. Und deshalb, wir sind mitten in der Heiligung, in der Zubereitung. Und weißt du, wenn dann Dinge passieren, wenn man dich so ein bisschen drückt und auf die Hühneraugen tritt und ja, wie hoch die Kulturdecke und wie dick die Kulturdecke ist und wie unsere Frömmigkeit aussieht. Samuel Fura, ein Evangelist aus der Schweiz, hat einmal eine kleine Geschichte erzählt. Da war eine Schwester in der Gemeinde, so eine Pfingstlerin wahrscheinlich. Halleluja, preis dem Herrn. Halleluja, der Kaffee ist gut, wunderbar. Preis dem Herrn, Halleluja. Und so weiter, der Kuchen schmeckt gut, wunderbar, preis dem Herrn. Und dem Samuel ging das so auf die Nerven, dieses ganze ständige, permanente Halleluja, preis dem Herrn, das ist gut und das ist gut. Herr, gib mir eine Gelegenheit, wo ich einhaken kann. Und dann hat eine Schwester Kaffee ausgeschenkt und daneben geschüttet. Kannst du nicht hier aufpassen? Dann hat sie gesagt, Halleluja, preis dem Herrn, ein Fleck im Kleid. Du siehst also, du kannst gut Halleluja jodeln und rufen, solange es alles gut und glatt geht, aber wehe, wenn da ein Fleck im Kleid ist. Ich gehe nachher auf diese Geschichte noch mehr ein, Kain und Abel. Wir kennen diese Geschichte, das ist der erste große Knatsch, Brudermord. Auf dem offenen Feld erschlägt Kain seinen armen frommen Bruder. Da kommt der alte Mensch hoch, und zwar in der Situation, als die beide Gott ein Opfer bringen und Kain merkt, mein Opfer kommt bei Gott nicht an, der Rauch steigt nicht hoch oder wie auch immer, oder ich habe keinen Frieden oder ich werde nicht gerechtfertigt. Und da wird offenbar im Gottesdienst, zeigt sich, und deshalb das ganze Verbrechen, das Gericht, fängt immer im Gottesdienst an. Und da platzt die Bombe, da lässt er die Katze aus dem Sack und sagt, ach, was willst du? Und auf dem offenen Feld nimmt er dann der Keule und er schlägt seinen Bruder, nur weil sein Opfer nicht angenommen wurde, angeblich. Und Gott hat ihn gewarnt, die Sünde liegt vor der Tür. Die Berliner Mauer ist gefallen, liebe Leute. Aber was jetzt uns umgibt, ist der eiserne Vorhang, ganz zwar massiv, und zwar in den Köpfen. Und zwar nicht DDR und so weiter, nein, in unseren Herzen ringsherum. Es ist schlimmer als die Berliner Mauer. Die Trennungen gehen weiter. Wenn ich so die Menschen anschaue, die Trennung von Gott und Mensch, die Trennung Mensch und Mensch, Familien, quer durch die Familien, die Verhältnisse sind nicht besser geworden. Der Kalte Krieg geht irgendwie doch weiter. Man wird überwacht und kontrolliert und du fühlst dich nicht mehr frei. Deshalb das Gericht muss kommen, damit die eisernen Vorhänge bei den Menschen hin und her fallen. Heute wird alles, was du irgendwie sagst und schreibst und machst, gespeichert, sogar deine Gedanken werden da analysiert. Du bist nirgendwo mehr sicher. Die Welt ist unter einer dämonischen Kontrolle geraten. Und deshalb muss Gott kommen und das ganze Machwerk Satans zerstören. Und dass die ahnungslosen Bürger, die gar nicht mal sich so viel denken, dass die erlöst werden von dem Bösen. Es kommt eine Zeit, sagt uns die Bibel, wo die Menschen nicht mehr kaufen noch verkaufen können. Es wird noch alles viel schlimmer werden. Und da war DDR ja wirklich halb Paradies. Was an Freiheiten, wie wir eingeengt werden, mehr und mehr. Aber Gott will, dass der Mensch frei wird. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und da müssen diese ganzen Mauern fallen. Da muss ein Gericht Gottes her. Die Menschen, die vertrauen dem Vaterstaat jetzt mehr und mehr und liefern alles mehr und mehr dem Vaterstaat aus. Und zwar, da gibt es zwar keine Wachtürme, aber du fühlst dich beobachtet. Du fühlst dich kontrolliert von Menschen, von Nachbarn, Geschwistern, Freunden, in den Gemeinden, von Ältesten. So viele Leute werden kontrolliert und sind nicht mehr frei. Die haben Angst, richtig zu atmen sogar. Du darfst die Meinung nicht mehr sagen. Das, was wahr ist, darfst du gar nicht mehr dich äußern. Wir sind in einem Kontrollstaat. So früher in der DDR sind die Briefe abgefangen worden, zensiert oder kontrolliert worden, kamen sie durch oder nicht. Heute tut man das gar nicht mehr aus Angst. Du verlierst deine Stelle, kriegst kein Amt oder kriegst keine Aufgabe oder was es auch immer ist. Liebe Leute, wir sind Gefangene. Und der Herr Jesus kam, um die Gefangenen zu befreien und das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen. Deshalb muss das Gericht kommen. Und das muss über die Völker gehen. Das Gericht wird über die Völker gehen. Also ich möchte jetzt hier nachher auf die Völker eingehen. Und wir stecken mittendrin in einem geistlichen Kampf. Gott will die Menschen erlösen. Und Erlösung ist mehr als nur, dass wir Halleluja sagen und an Gott glauben. Erlösung ist, dass wir aus Ägypten rauskommen, aus diesem Diensthause. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Diensthause, aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und so viele Menschen sind Sklaven. Und wie kommt man raus? Durch Plagen. Gott musste 10 Plagen in Ägypten schicken und den Pharao richten, weil der Pharao sagt, wer ist das, dieser Gott, der mich gehorchen muss? Der Teufel gibt niemand frei. Wer ist der Herr? Oder dieser Jesus, der mich gehorchen muss. Im Vater unser beten wir, erlöse uns von dem Bösen, von den Banditos, den Mafias und Mafiosis. Und da hilft nur das gerechte Gericht Gottes. Lass mein Volk gehen. Das galt damals und es gilt heute noch. Lass mein Volk gehen, dass sie mir dienen, 3 Tage lang, dass sie mich anbeten in der Wüste. Lass mein Volk gehen. Das Volk Gottes kann nicht einmal 3 Tage anständig beten. Da kriegen sie schon Probleme. Das Volk Gottes hat nicht einmal die Möglichkeit, sich auf Gott zu konzentrieren. Das Volk Gottes wird so gestresst. Telefon, der will was und jener will was von dir. 3 Tage, lass mein Volk gehen, 3 Tage mal ins Gebet. Lass mein Volk gehen, mich anzubeten. Die können wieder zurückkommen, wenn sie wollen. Gott muss dir zu deinem Recht verhelfen, dass du mit Gott mal Gemeinschaft haben kannst, dass du mal Kind Gottes bist, richtig vernünftiges Kind Gottes, glückliches, happy Kind Gottes. Und Gott muss zu deinem Recht verhelfen, denn du bist so entrechtet, so entwürdigt, so gedemütigt, wenn du ganz ehrlich bist. Ich versuche jetzt noch auf einen Punkt zu kommen, aber ich möchte, dass du das entdeckst. Ich werde nur gelebt, statt dass ich lebe. Ich kann gar nicht richtig leben. Alles ist verplant. Ich kann gar nicht richtig Gott vertrauen. Stell dir mal vor, du würdest richtig Gott vertrauen. Du müsstest vielleicht die Krankenkasse kündigen, du müsstest auf dies und jenes verzichten. Kannst du ohne dem Sozialstaat, in dem wir heute leben, auskommen? Du siehst also, der Staat hat uns total vereinnahmt und wir checken das gar nicht. Gott muss uns Recht verhelfen. Es ist so viel Unrecht um uns herum, so viel Lieblosigkeit, so viel Lug und Trug. Egal was es ist. Die Menschen versprechen Frieden und man hat doch keinen Frieden. Die Gottlosen haben keinen Frieden, können keinen Frieden haben. Und du siehst, die Welt verspricht. Und wir sind mittendrin in einer Phase, wo man Frieden, aber den Frieden arbeitet. Jetzt endlich sieht es schon so aus. Die ganze Welt vereint, Russen und Amerikaner. Und wir haben ein großes Ziel, was wir so haben, das Klima und dieses und Abrüstung. Aber was haben die Menschen gemacht bis jetzt? Immer wenn sie versucht haben, Frieden zu bringen, die erste Atombombe, die die Amis abgeworfen haben, hieß Friedensbombe. Und tausende von Menschen ließen innerhalb von ein paar Stunden ihr Leben. Friedensbombe. Die ganzen Friedenseinsätze, Afghanistan, Irak oder irgendwo anders auf der Welt, es gibt keinen Frieden. Deshalb muss der Herr kommen und Gericht über die Völker haben, dass es endlich Frieden gibt. Und dass die aufhören, sich einander zu erschlagen. Und es, letztendlich, wenn du alle Kriege anguckst, sind alle Kriege mehr oder weniger religiöse Kriege. Ob das der 30-jährige Krieg war, der Krieg in Irland und egal wo, in Palästina unten. Gott muss uns die Augen öffnen und dass es nichts hilft, auf menschliche Art und Weise Frieden zu machen. Gott muss uns Frieden schenken. Und Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich nicht, wie die Welt es gibt. Er wusste, was in den Menschen drin ist, dass sie das nicht können. Ohne Jesus weißt du nicht, was in Menschen drin steckt. Aber mit Jesus und dem Heiligen Geist hast du den Durchblick. Die können keinen Frieden haben. Da beurteilst du die Menschen falsch ohne Jesus. Da siehst du sie verdorben und so weiter. Und du lässt dich täuschen. Und Gott sieht in jedem Menschen einen guten Kern. Selbst wenn er das Gegenteil sagt, da kommt doch zu Jesus dieser Nathanael oder der wird gerufen, oh, wir sind dem Messias begegnet. Und wo kommt er her? Aus Nazareth. Ach, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und du siehst, obwohl er kritisch eingestellt ist, obwohl er ungläubig ist, dann sagt Jesus zu diesem Nathanael, du, ein echter Israelit, der jetzt hier mir entgegenkommt. Jesus wusste, was in den Menschen drin ist. Gott urteilt anders, als was, wie wir Menschen denken. Auch wenn die Menschen manchmal kritisch sind und ablehnend sind und sich sogar gegen Jesus stellen, was soll Gutes aus Nazareth kommen? Er sieht das Herz an. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Er wusste, was in Menschen drin steckte. Er wusste, was in unserem lieben Bruder Petrus drin steckte. Ich mag den Petrus. Wenn ich im Himmel bin, werde ich gleich sagen, Petrus, ich lade dich ein zum Kaffee trinken. So ein sympathischer Kerl. Petrus, weißt du, der Herr wusste, was in Petrus drinsteckt. Er will, aber er kann es nicht. Das ist unser Petrus. Er wusste, was im Judas Ischariot drinsteckte. Er wusste, was in dem reichen Jüngling drinsteckte, der zum Heiland so scheinheilig kam. Ich halte das Gesetz von Jugend an. Aber er sagt, Junge, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen und folge mir nach. Und er ging traurig davon. Jesus weiß, was in jedem Einzelnen drinsteckt. Und das ist das Gericht, das er schon weiß. Er weiß meine Gedanken von ferne. Noch ehe ich das Wort ausspreche, das liegt noch auf meiner Zunge, hat er schon alles erraten. Petrus war gar nicht so schlecht, wie wir manchmal so ihn angucken. Er wollte stets das Beste, aber er war zu schwach. Der Geist war willig, das Fleisch war schwach, mein meinem Bruder. Vor Jesus kann man sich nicht verstellen, da isst man, was man isst. Deshalb ist so wichtig, wenn ich gerichtet werde, und David hat mal die Wahl, drei verschiedene Möglichkeiten, wie im Märchenland, und hat drei Möglichkeiten. Und dann sagt er, möchtest du Krieg haben, möchtest du das haben, möchtest du das haben, möchtest oder in die Hand Gottes fallen. Dann sagt er, ich möchte lieber in der Hand Gottes fallen, als in den Händen der Menschen. Menschen kennen keine Gnade. Also wenn du fällst, fall lieber in die Hände Gottes. Also in der Hand Gottes. Und da hat sich David entschieden nach der Volkszählung. Gott prüft uns, ob unsere Ausrichtung stimmt, unsere Motive. Johannes 13, Vers 18, ich weiß wohl, welche ich erwählt habe. Ich weiß wohl, welche ich erwählt habe. Jesus ist der Offenbarer der Gedanken. Also heutzutage, du musst nur Jesus rausrufen in deine Umgebung und erscheinen sich schon die Geister. Pro oder Contra. Jesus, entweder gehen Jalousien runter oder Jalousien hoch. Jesus. An Jesus scheiden sich die Geister. Ich denke nur an die Frau am Jakobsbrunnen. Ist auch Gericht. Und es ist ja Gnade. Weißt du, es ist Gnade, wenn Gott uns in Liebe begegnet und uns die Wahrheit sagt. Die schmeckt uns zwar nicht, aber die ist wichtig. Jesus ist ein Gentleman. Er sagt zu dieser Frau in Johannes Evangelium irgendwo. Johannes 4, glaube ich. Er sagt, horch, gib mir zu trinken. Und dann sagt er, wie, du bist ein Jude und bittest mich als Samariterin um Wasser. Und dann sagt er, ja, wenn du wüsstest, wer dich bittet, wer das ist, der mit dir sich unterhält, du würdest ihm um lebendiges Wasser bitten und fragen. Und dann sagt sie, wer bist du und so weiter. Und dann kommt in diese Diskussion, sagt er, bring doch deinen Mann. Und dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Und dann sagt er, doch, doch, doch. Du siehst also, wie der Herr Jesus sich so schön vorarbeitet. Er vergewaltigt uns nicht. Wenn der Heilige Geist uns richtet, wir werden nie vergewaltigt, wir werden nie missbraucht, sondern da kommt wie ein Gentleman. Ich denke nur an David, seinen Sündenfall. Da kommt der Prophet Nathan und sagt, David, kann ich dir eine Geschichte erzählen? Da ist ein Großgrundbesitzer, der hat Besuch bekommen und hat 99 Schafe oder 100 Schafe, und dann geht er hin und nimmt das Schaf von dem Bauern, der nur ein Schäfchen hat. Ist das gerecht? Ist das okay? Und du wirst also praktisch das Original, die Liebe sehen, und wir werden an der Liebe gerichtet. Wie wir zum anderen Menschen stehen, an der Liebe werden wir gerichtet. Dann sagt er, der Mann ist unschuldig. Und dann sagt der Herr, nachdem er den anderen verdammt hat, du bist der Mann. Und das hat gereicht. Jesus ist der Offenbarer der Gedanken. Er wusste zum Beispiel, dass der Petrus will und nicht kann, dass er seinen Herrn verleugnet, noch bevor der Hahn dreimal kräht. Und dann, Jesus schaut Petrus nur an und Petrus wusste sofort, wo er dran ist. Lukas Kapitel 24, 61. Und er fing an, bitterlich zu weinen. Das ist das Gericht. Du weißt plötzlich, wo du dran bist. Wenn der Herr dich anschaut, auf 1000 Fragen weißt du keine Antwort. Das ist das Gericht, was am Hause Gottes anfängt. Gott sieht, ob du die richtige Richtung eingeschlagen hast. Gott ist nicht ungerecht. Weißt du, er strapaziert und überfordert uns nicht, verlangt nicht das Unmögliche von uns. Er will sehen, sind unsere Motive recht. Und er will uns zeigen, Bruder Petrus, du kannst ohne mich nichts tun. Du kannst ohne den Heiligen Geist nichts bewegen. Und du bist zu stolz in dir. Petrus war stolz in sich. Ich kann's. Ich, Herr, wenn alle dich verlassen. Du siehst, wie er sich über alle erhebt. Wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und er war der Erste, der ihn verlassen hat. Und die anderen kamen nicht mehr dazu. Wenn dich alle verlassen, ich nicht. Und das ist die große Gefahr. Weißt du, wir sind immer so arrogant. Und Gott lässt uns auf die Schnauze fallen, auf Deutsch. Und damit wir merken, ohne mich kannst du, Bruder, nichts tun. Das Gericht. Und das Gericht Gottes ist dann nachher so schön, nachdem Petrus den Herrn dreimal verleugnet hat, nach der Auferstehung setzt sich der Herr Jesus und sagt, Petrus, komm mal her, ich muss mit dir was sprechen. Liebst du mich? Ja, Herr. Liebst du mich? Ja, Herr. Liebst du mich mehr als diese? Weil er hat gesagt, auch wenn dich alle verlassen, ich nicht. Du siehst also, wie der Herr uns heilt, uns wiederherstellt. Das Gericht ist zur Wiederherstellung für uns Menschen. Wenn das Gericht am Hause Gottes anfängt, zur Wiederherstellung. Aber lass mich mal zu meinem Thema zurückkommen. Gott macht der Welt den Prozess. Die Erde ist reif für das Gericht Gottes. Nicht nur die Kinder Gottes, die werden schon genug korrigiert vom Herrn und vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist bereitet uns für die himmlische Wohnung. Jesus ging hin, uns die Städte zu bereiten, dort für den Himmel und in der Herrlichkeit. Und der Heilige Geist bereitet uns für diese Wohnung. Und jetzt reinigt Gott all jeden Flecken Erde von denen, die Erde verderbten. Das ist eine ganze Menge. Denn die Erde ist voller Blut, voller Leid, voller Elend, voller Tränen. Und Gott reinigt die Erde von denen, die sie verderbten. Er sorgt für Gerechtigkeit, für Recht, für Ordnung. Gott ist ein gerechter Richter. Und das Gericht geht jetzt bereits schon über die ganze Welt, letztendlich irgendwo diese Krisen, dass nichts funktioniert, was die Menschen alles unternehmen, klappt nicht und klappt nicht und klappt nicht. Das ist schon Gericht, Reden Gottes. Natürlich auch die Naturkatastrophen. Und dann zeigt Gott, wie stark der Mensch ist. Was kann er gegen einen Tsunami, was kann er gegen ein Erdbeben? Der kann zwar voraussagen, wann was kommt, aber er hat keine Kontrolle darüber, kann es nicht verhindern. Oder wenn ein Komet auf die Erde zurast. Die jetzigen Gottesgerichte dienen den Menschen zur Besserung. Weißt du, Gott lässt Dinge über Menschen kommen, damit sie anfangen zu beten, Gott zu suchen. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Sünder sich bekehre und lebe. Das ist Gottes Wille. Auch nicht irgendwie so die schlimmsten Gottlosen, sogar die Atheisten. Gott will nicht den Tod des Sünders. Und es gibt einige Vorzeichen für das Gericht, was kommt, dass sich was anbahnt. Zuerst einmal, die geistige Blindheit ist schon ein Gericht. Die geistige Blindheit ist schon ein Gericht. Das geht über die ganze Welt. Wenn Menschen die Wahrheit nicht mehr erkennen, es wurde noch nie so viel gepredigt in der Welt wie heute und die geistliche Blindheit ist so groß heutzutage in der Welt. Menschen lassen sich nichts mehr sagen vom Geist Gottes. In den Tagen von Lot haben sie die Tür nicht einmal mehr gefunden. Die Finsternis war so dunkel, sie hatten kein Licht mehr, geistig. Und bevor Gott Lot rausgeführt hat, gab diese Blindheit. Und die Menschen hätten merken können, Mensch, da stimmt was nicht in der Luft. Da ist irgendetwas in der Luft. Das ist womöglich sind das doch echte Engel. Vielleicht ist das doch wahr, was uns der Lot und seine Freunde da erzählt haben. Jesus, wenn er wiederkommt, das Menschensohn, es heißt, meinst du, wenn er kommt, dass er Glauben finden wird auf dieser Erde? Es wird sehr viel Religion da sein, aber es wird kaum Gottesfurcht geben. Und Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Da wird es kaum Gottesfurcht geben. Heute muss man die Kirchen zuschließen. Früher konnte es jederzeit Tag und Nacht in eine Kirche gehen und um die Ecke beten. Heute ist alles vergittert, weil die Leute sogar den Herrn Gott beklauen. Und du siehst überall Götzendienst. Die Welt ist reif für das Gericht Gottes. Und die Welt steuert radikal konsequent auf das Gericht zu. In Amos Kapitel 8, Vers 1 bis 3, da sieht dieser Prophet einen Korb, und zwar nicht mit faulen Früchten, sondern mit reifen Früchten. Ein Korb mit reifen Früchten, und das ist nicht für den Tisch des Herrn, sondern gerichtsreife Früchte sind es. Und der Herr sagt, ja, reif ist mein Volk zum Gericht, ohne Erbarmen will ich alles abernten. Und dann werden die Sängerinnen im Königspalast Klagelieder anstimmen, an allen Orten liegen Leichen herum, niemand begräbt sie, überall Totenstille. Also die Welt voll Gottes hier, Israel damals ist reif. Ja, reif ist mein Volk zum Gericht. Und diese reifen Früchte sind Früchte zum Gericht. Weißt du, wir müssen reif werden für die Erlösung und die Welt muss reif werden für das Gericht. Sonst wäre Gott ein ungerechter Gott, wenn er die Gottlosen strafen würde und die haben es nicht verdient. Die Kananiter sind vertrieben worden, nachdem das Maß der Sünde voll war. Und auch heutzutage muss das Maß der Sünde in der Welt voll werden. In Offenbarung Kapitel 11, Vers 15 und folgende Verse. Und der siebte Engel posaunte und es geschah laute Stimmen im Himmel und die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus angekommen und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichten und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, du Allmächtiger, der da ist und der da war, und dass du deine große Macht angenommen hast und die Herrschaft angetreten hast. Wir beten dich an. Und die Nationen sind zornig geworden. Und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und den Lohn zu empfangen, den sie deinen Knechten, deinen Propheten, deinen Heiligen gegenüber erwiesen haben und deinen Namen nicht gefürchtet haben. Die Kleinen und die Großen und sie alle werden vor dir stehen, vor allem auch die, die die Erde verderbten. Also die Nationen sind zornig geworden und ich denke, weißt du, man will Gott abschaffen überall. In Amerika, du darfst am Auto kein Kreuz mehr tragen oder ich glaube sagen, das christliche Land. Weißt du, die Entrückung steht vor der Tür. Und der Herr, oder Paulus sagt in seinem Wort, der Herr kann nicht früher kommen, es sei denn, der Abfall komme. Das Maß der Sünde muss voll werden. Der Henoch, er wandelte mit Gott in einer gottlosen Zeit und er wurde entrückt, wurde nicht mehr gesehen. Und das ist das Gericht, dass Gott die Seinen wegnimmt, aber zuerst einmal muss das Maß der Sünde voll werden. Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Sodom war gerichtsreif und die Engel konnten nichts tun, bis Lot nicht draußen war. Lot wurde vor dem Zorn Gottes gerettet, auch du und ich, wir werden, wenn wir Gott vertrauen, und Lot hat gar nicht an Gott vertraut, groß. Ich bezweifle, dass Lot so fromm war. Auch wenn es in der Bibel drin steht, der gerechte Lot musste viel leiden. Weißt du, warum Lot aus Sodom rauskam? Weil Onkel Abraham für ihn gebetet hat. Der wusste gar nicht, wie es ihm passiert, dass gerade er jetzt hohen Besuch vom Himmel bekommt, Engel bei ihm vorbeischauen und ihn aus Sodom rausführen. Onkel Abraham hat für ihn gebetet. Und weißt du, dass ich, dass wir gerettet werden, verdanken wir nicht dem Pastor und nicht der Gemeinde und nicht irgendeiner Institution, verdanken wir den Gebeten Jesu Christi. Ich habe für dich gebetet, Petrus, liebe Gemeinde. Satan begehrt euer, der möchte euch fressen. Aber ich habe für euch gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wir werden errettet, weil Jesus, der hohe Priester, für dich und mich gebetet hat. Meine Gebete zählen drüben nicht so viel, aber seine Gebete. Er ist der wahre Fürsprecher. Und so Lot wurde herausgebetet und mitten im Gericht in dieser Endphase wirst du, werde ich, wir werden da rausgebetet. Das Gericht hat also auch seine Gnadenseiten. Gottes Gericht ist nicht einfach Rache. Oder wie 1. Petrus 4, Vers 17, Gott zeigt, dass das Gericht immer am Hause Gottes anfängt, zuerst die Gläubigen. Und ich sage dir auch warum, weil die noch Kraft haben. Die wissen, wie komme ich aus dem Gericht raus? Demütige dich vor dem Herrn und du bist begnadigt. Sag, Gott sei mir Sünder gnädig und schon ist das Werk der Erlösung geschehen. Deshalb am Hause Gottes, die können vormachen, die Kinder Gottes können den Heiden vormachen, wie man gerettet wird. Jesaja Kapitel 40, Vers 2, daher hat Jerusalem von der Hand des Herrn doppelte Strafe empfangen für all ihre Sünden. Aber auch gleichzeitig, Jerusalem bekommt doppelten Segen nachher, das neue Jerusalem vom Himmel. Wohl dem Volk, Offenbarung Kapitel 3, Vers 19 und Hebräer 12, Vers 4, wohl dem Volk, mit dem Gott ins Gericht geht und zur Buße und Umkehr kommt, wohl dem Volk und wohl den Menschen, welche der Herr lieb hat, die straft er und züchtigt sie. Der zieht ihnen ein bisschen so an die Ohren. Oder kneift sie. Oder wie der Herr einen auch immer züchtigt. Das muss doch Gott überlassen. Warum? Gott liebt uns. Und Gott will nicht, und das ist meine Botschaft, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Weiter. Warum Gott Gericht halten muss? Denn das Blut eines unschuldigen Abels schreit zum Himmel. Es wurde vergossen wegen Gottesdienst. Abel war ein Märtyrer, einer der Ersten. Er starb für seinen Glauben, nur weil er wollte nichts vom Kain. Er wollte nur Gott gefallen und er war Gott gehorsam, hat Gott gedient. Er hat sich gar nicht um Kain gekümmert. Er hat dem Kain nichts Böses getan, aber Kain war nicht in Ordnung. Unschuldige Menschen leiden durch die Ungerechten. Die leiden durch die Ungerechten. In 1. Mose 4, Vers 3 und die folgenden Verse können wir lesen. Kain war der Erstgeborene der Eva und er wurde böse auf Abel, hätte gar keinen Grund gehabt, auf Abel böse zu sein. Und nur weil Gott sein Opfer nicht beachtete. Und Kain hat die Erde gepflegt, den Boden gepflegt, hat nur für diese Welt gelebt, sozusagen auf Deutsch. Hat nicht die Beziehung zu Gott gehabt, die der Abel hatte. Und siehst, das Gericht entscheidet sich und es wird beurteilt nach dem, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Kommt unser Opfer an, kommt unser Opfer nicht an. Und Gott konnte Kain nicht korrigieren. Gott sagt zu Kain, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Es hätte alles anders werden können. Er hat die Möglichkeiten gehabt, aber er nahm Gottes Anweisungen, Gottes Wort nicht wahr und ernst, war verstockt, wollte auch gar nicht mehr hören. Er war so von diesem System, in dem er drin steckte, diesem religiösen System, so beeinflusst, dass er den lebendigen Gott nicht mehr vernahm. Er brachte sein Opfer nicht aus Gehorsam und Liebe, sondern einfach aus Proforma. Nur sein Herz war nicht dabei. Seine Seele war nicht dabei, sein Geist war nicht dabei. Und deshalb war auch das Opfer nicht vollkommen. Und Gott hat es nicht akzeptiert. Und deshalb erschlägt er seinen Bruder. Eigentlich sollte er mit sich selber ins Gericht gehen. Aber nein, er ist der andere schuld. Also du siehst, dieses Übel vom Garten Eden geht weiter. Die Eva ist schuld, die Schlange ist schuld. Mein Bruder ist schuld, dass ich zu Gott nicht durchkomme. Und auch viele Christen, die sagen, ja, die Katholiken sind schuld, die Protestanten sind schuld, die Pfingstler sind schuld, die Freikirchler sind schuld, alle sind schuld. Bloß ich nicht. Und so verpasste er das Ziel vollkommen. Und das sind die Religiösen. Die Religiösen leben ganz gefährlich. Sie fühlen sich immer besser als die anderen. Und Gott hat sie doch abgeschrieben irgendwo. Du glaubst gar nicht, wie viel Ungerechtigkeit ganz besonders in religiösen Kreisen herrscht. In den Kirchen. Wie viel Verdammnis. Wie viel Unterdrückung. Wie viel Heuchelei, wie viel Ausbeutung und wie viel Versklavung. Ganz besonders in religiösen Zirkeln und Kreisen. Ich denke nur an diesen Bruder Josef, den Sohn von Jakob, diesen Patriarchen. Er hat nur Visionen gehabt, er hat nur geträumt, er hat nur von Gott etwas empfangen. Was kann er dafür, wenn er von Gott was empfängt? Kann ja nichts dafür. Und er erzählt dummerweise seinen Brüdern. Deshalb ist es gefährlich, zu offen zu sein, zu ehrlich zu sein. Zu aufrichtig zu sein, alles gleich erzählen, gleich Zeugnis weitergeben. Du siehst also, wie das dann ausgeschlachtet wurde. Ich habe geträumt. Ich habe geträumt, wie die Ehren sich vor mir verbeugen. Ich habe geträumt, wie Sonne und Mond und die Sterne sich vor mir verbeugen. Ja, du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig, Josef. Beruhige dich mal. Und du siehst, was dann die Frommen alles anrichten. Die verkaufen den Bruder als Sklaven nach Ägypten. Das Gericht muss am Haus Gottes anfangen. Und deswegen schickt Gott die Hungersnot. Und deshalb müssen diese Brüder nach Ägypten im zweiten Jahr. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Ganoven sind das. Keine Söhne eines redlichen Mannes. Verbrecher sind das. Einen Bruder haben sie in die Pfanne gehauen und verkauft. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Sie brauchen, und sie müssen jetzt hin. Gott ist es, wie jetzt das Gericht macht. Und Gott bringt es fertig durch die Hungersnot, dass die wohl oder übel dorthin tippeln müssen. Es bleibt nichts anderes übrig. Woanders gibt es kein Brot, außer in Ägypten. Und dann wiederum durch den Träumer Josef alles zustande gekommen. Stell dir mal vor, Josef wäre nicht da gewesen, die hätten es nicht überlebt. Und Gott hat deshalb diesen Träumer benutzt und deshalb Gott hat die Gläubigen benutzt. Und Gott benutzt die Gläubigen, dass mit der Welt noch nicht zu Ende ist. Dass die Welt immer noch existiert. Die Gläubigen, die immer betende Hände hochhalten, die immer wieder Einfälle haben und sagen, nein, wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Gott hat die Tränen des unschuldigen Josefs gesehen. Du musst dich mal in die Lage des Buben dich da hineinversetzen. Im Kerker. Oh Gott, was habe ich verbrochen? Ich habe nur dich lieb gehabt. Ich war ehrlich, ich war aufrichtig. Was habe ich getan? Warum muss ich leiden? Wegen dir, wegen dieser Vision, diesem Traum. Versuch einmal, dich hineinzuversetzen in die Verzweiflung. Wie viele Tränen muss er geweint haben? Gott übersieht nichts. Gott führt über alles Buch. Gott wird die Erde reinigen von allen, die die Erde versaut haben, verdorben haben. Gott wird sie schön durchputzen und dann müssen sie wohl oder übel, und du siehst, was für Druck und Spannung dann nachher dort waren, dann haben sie sogar, hat Josef noch sogar noch mitgespielt und hat dann einen Bruder noch als Geisel festbehalten. Und der bleibt mal da, kommt wieder, bringt mir den Benjamin mit. Gott reinigt die Erde von der ganzen falschen Gottesdienste und falschen Anbetung. Man denkt, man macht Gott eine Ehre. Saul von Tarsus verfolgt nur im Namen Gottes, für Gottes Sache, für das Gesetz des Moses, die Christen wütet, droht, mordet. Und das Gericht wird ausgetragen. Und das Gericht fängt bei jedem Einzelnen ganz privat an. Manchmal fragt man sich, warum muss ich so viel leiden? Gott hat zum Saul von Tarsus bei seiner Bekehrung gesagt: Freund, es wird schwer sein, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du kennst ja diese Geschichte. Und dann betet er dreimal: Herr, nimm mir diesen Pfahl aus meinem Fleisch, egal was es war jetzt mal, aber ich lasse es mal nach meiner Version, den Pfahl im Fleisch, wo Paulus überall hinkam. Verfolgung, Drangsal, ich habe euch gestern erzählt, Gefängnis. Er sagt: Herr, ich möchte ruhig mal in Frieden leben. Wenigstens mal so ein Jahr lang eine Gemeindearbeit. In manchen Städten war er nicht einmal 3 Tage. Ausgepeitscht und so weiter. Weißt du, Paulus musste an seinem eigenen Leib erfahren, was es ist, andere ins Gefängnis zu bringen, andere zu verfolgen, andere zu schlagen, andere zu verurteilen und dann mit einem ganzen Koffer von Akten, Haftbefehle durch die Gegend herumzulaufen, was es dann ist. Weißt du, wir erleben das manchmal an unserem Leib, an unseren Familien, was es bedeutet, wo wir uns da versündigt haben. Das tragen wir aus. Und manchmal ist es gut, nicht zu rebellieren, stille zu sein und sagen: Danke, Herr. Und lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist auch etwas, was wir erleben dürfen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und jetzt nehme ich das aus der Hand Gottes. Herr, ich verdiene nichts Besseres. Ich spüre, was das jetzt war, wie ich den Stephanus da einfach Befehl gab. Steinigt ihn, er ist des Todes schuldig, aufgrund meiner Erkenntnis. Jetzt weiß er, was er hat, dreimal Steinigung erlebt. Weißt du, du drohst einem, 3 Finger zeigen auf dich zurück. 3-mal ist er gesteinigt worden, weil er den Befehl gab, Stephanus zu steinigen. Also Gott lässt nichts durchgehen. Gott fordert die Welt zum Gericht auf und sagt: Kommt her, ihr Menschenkinder. Mir läufst du nicht davon. Alle Kriege der Welt, auf der Welt geschehen alles aufgrund der Religion. Und der Herr sprach zu Kain, 1. Mose 4, Vers 9, sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder, Abel? Und er sagte: Ich weiß nicht, bin ich denn meines Bruders Hüter? Und er sprach: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir hoch. Religion macht Menschen zu hasserfüllten Mördern. Denk nur an die ganzen Hexenprozesse, Ketzerprozesse, an die Inquisition. Denk nur daran, was die Religion einen fähig macht. Denk an die Kreuzzüge. Skandal über Skandal. Die Frucht der Rebellion Adams ist Kain. Und dann siehst du, wie sich das fortsetzt. Und man verfolgt seinen unschuldigen Bruder. Wie viele Menschen haben wegen ihres Glaubens von Gläubigen gelitten? Alle Religionen und religiösen Menschen stehen unter dem Fluch, einfach die sie dann weitergeben, weil sie hassen, weil der darf nicht besser sein wie ich. Der darf nicht frömmer sein wie ich. Und sie sind von der Religion beeinflusst, die ganze westliche Kultur, und nicht nur die westliche Kultur, sondern alle Kulturen sind davon beeinflusst. Alle Religionen haben die gleiche Wurzel, basieren auf der gleichen Grundlage. Sie wollen beweisen, dass sie bessere Menschen sind. Also die katholische Kirche ist die beste Kirche. Die evangelische Kirche ist die allerbeste. Und die Freikirchen, und die sind die superbesten. Und so geht es dann permanent und dann schimpft es. Und derweil, weißt du was, Gott liebt jedes Volk, das rechtschaffen ist, das gottesfürchtig ist und nicht irgendwie die Konfession, das Bekenntnis. Der religiöse Mensch endet immer im Hass, Eifersucht, Mord. Da endet der religiöse Mensch. Die ganzen Kriege enden also dahin, dass sie Leid und Unglück verursachen, die ganzen Verfolgungen, welcher Art auch immer. Und Gott selbst wird dieses Krebsgeschwür in den Nationen, den Völkern dieser Welt entfernen. Es gibt keinen anderen Weg, als jetzt eine ganz knallharte Operation. Krebsgeschwür ist da und jetzt das Gericht Gottes. Gott hat dem gottlosen System den Kampf angesagt. Er wird nicht zulassen, dass weiter die Menschen zerstört werden. Er sagt irgendwo bis hierher und da sollen sich deine Wellen, deine Angriffe, deine Attacken legen, bis hierher. Und hier sagt Gott, stopp, jetzt reicht's. Das ist der Johannes in der Offenbarung, er ist sehr traurig. Und dann sind da sogar ein Siegel, die Seelen unter dem Altar. Und es sagen immer wieder, wie lange Gott noch, wie lange, warum rächst du dich nicht für unser Blut? Wie lange noch? Wenn ich daran denke, wie viele Märtyrer gab es im Osten und im Kommunismus im letzten Jahrhundert? Massiv. Im Römischen Reich. Warum rächst du dich nicht? Und Gott hat einen Tag festgelegt, wo er sagt, Schluss. Schluss, jetzt reicht es. Die gegenwärtige Welt, die wird an diesen Punkt kommen, wo Gott sagt, stopp. Und wenn Gott sagt, das reicht, das Countdown läuft bereits in diese Richtung. In Hebräer Kapitel 1, Vers 10, du Herr hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel und sind deine Hände Werk und sie werden vergehen, du aber bleibst, Gott bleibt. Deshalb die Vergänglichkeit, das ist auch ein Zeichen des Gerichts. Alles vergeht, nichts ist ewig. Du aber bleibst, sie werden alle veralten wie ein Gewand und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nie aufhören. Gott ist ewig und der Ewige hat ein Recht, das Urteil zu sprechen. Und die Welt mit ihrer Lust wird vergehen. Und immer bevor die Welt unterging oder bevor eine Kultur unterging, denk an die Römer, Brot und Spiele, Vergnügung, Lust und lustig. Peter Hahn hat ein Buch geschrieben, Schluss mit lustig. Und es ist, glaube ich, irgendwo in dieser Welt so langsam Schluss mit lustig. Du aber bleibst in Ewigkeit. Und dann lesen wir Offenbarung 20, Vers 11 und 21, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde und der Himmel floh und es gab keinen Platz für sie. Also die Welt wird vor Gott stehen und die wird fliehen, es wird kein Platz gefunden, das ist nur eine Umschreibung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer wird nicht mehr sein. Dieses Weltsystem wird keinen Platz mehr in der neuen Welt finden. Und ich meine Weltsystem, die Erde wird lang bestehen, glaub mir, Gott wird Himmel und Erde nicht zerstören. Aber Gott wird das System beseitigen, das die Menschen verdorben, dieses Kain-System. Dieses religiöse System, dieses ungöttliche System wird beseitigt werden, dieses unnatürliche, unordentliche, ungerechte, das nicht organisch, sondern künstlich durch was weiß ich, durch Stimmen oder durch Putsch zustande gekommen ist. Dieses System, wo keine Liebe herrscht. Kannst du mir sagen, dass in unserer Gesellschaft Liebe herrscht? Da gilt die Ellenbogenfreiheit, Dschungelgesetz, das ist keine Liebe. Und Gott wird dieses System verändern. Nach 2. Petrus 3, Vers 7, die bisherige Welt wird verbrennen, wird alles in den Ofen gesteckt und da wird eine ganz neue Form entstehen. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht, so plötzlich, nachdem es alles fertig ist, dieses Standbild des Nebukadnezars im Danielbuch. Dann wird ein Stein vom Himmel kommen, aus dem Fels gehauen, ohne Menschenhand. Und das alles passiert ohne Menschenhand. Weißt du, Gottes Gerichte passieren meistens, ohne dass ein Mensch groß was dafür kann oder was macht. Ohne Menschenhand und wird dieses Standbild zermalmen. Und dann heißt es, und der Herr wird dann ein Reich aufrichten, ohne Ende für alle Ewigkeit. Und da wird alles offenbar werden. Bei diesem Gericht, was dabei rausgekommen ist, die ganze Hinterhältigkeit. Und in Offenbarung 20, 12 lese ich weiter. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor Gott. Und Bücher, nicht nur das Buch des Lebens, sondern Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, und welches das Buch des Lebens ist. Also es sind zwei Bücher. Und die Toten wurden gerichtet nach ihren Werken. Durch was dort geschrieben war in den Büchern. Und sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Also bei Gott zählt jede Kleinigkeit, jedes Werk der Liebe, jedes gute Wort. Und sie werden gerichtet nach den Werken. Und da gibt es kein Entrinnen. Jeder muss sich stellen. So wenig wie niemand dem Tod entrinnen kann, so kann niemand dem Gericht Gottes entrinnen. Und da stehen wir kurz davor. Dieser Gerichtstag Gottes ist festgelegt im Terminkalender des Herrn. Gott ist traurig auf seine Gemeinde. Wenn ich so die Gemeinde der Endzeitgemeinde anschaue, die 7 Gemeinden aus der Offenbarung, Laodicea, die letzte Gemeinde ist lau und träge. Die Heiligen haben abgenommen. Wir haben so und so viele Pastoren, Bischöfe, Priester, was weiß ich, Päpste. Aber wie viele Heilige haben wir? Wo sind die Heiligen geblieben? Was ist ein Heiliger? Die meisten sind alles nur Materialisten, Antichristen oder getäuscht vom Antichristen. Und gerade zu den Lauen sagt, und ich will sie ausspeien aus meinem Mund, ist ein ganz wichtiges Wort. Und ich sage euch eines, der Islam ist eine Geißel für die christliche Welt. Der Islam ist eine Geißel, Zuchtgeißel für die christliche Welt. In Nordafrika gab es blühende Gemeinden im 1., 2., 3. Jahrhundert. Blühende Gemeinden. Das Christentum war groß und stark in Nordafrika. Und heute findest du dort kaum eine Gemeinde in Nordafrika. Oder Kleinasien, wo es gerade die Laodicea-Gemeinde war. Wenn du nicht Buße tust, wenn du nicht umkehrst, will ich den Leuchter von seiner Stätte stößen. Heute wirst du in der Türkei, ganz besonders in dem Gebiet von Kleinasien, keine christliche Gemeinde finden. Und wenn du eine christliche Gemeinde findest, dann sind es Ausländer. Aber keine Türken. Denn der Leuchter von ihrer Stätte gestoßen. Gott hat gewarnt, wenn du nicht umkehrst. Du siehst also diese Geißel, Islam. Und ich betrachte Islam als Geißel. Nicht was Terrorismus und so weiter anbelangt, sondern das Christentum wird ausgerottet. Diese Woche oder ja, nächste Woche wird in der Schweiz abgestimmt, ob man Minarette aufstellen darf oder nicht. Und die meisten Religiösen sind bereit, ja, die dürfen ihre Minaretten bauen. Und eines Tages wird von dort dann nachher zum Gebet aufgerufen, 5-mal am Tag. Das kommt. Ich war so erstaunt in Süddeutschland, in diesem frommen Schwabenländle, an den Autobahnen und überall, wo ich so durch die Lande gefahren bin, eine Moschee nach der anderen. Wenn du nicht umkehrst, Gott warnte, ich werde deinen Leuchter von ihrer Stätte stoßen. Das Gericht ist mittendrin, wir sind mitten in einer Gerichtsphase. Nur Schlafmützen merken das nicht. Gott ist über die Christen in Europa sehr traurig. Der Islam nimmt in Europa massiv zu. Moscheen schießen wie Pilze aus dem Boden. Und es wird nur noch die Frage der Zeit, wann die Scharia bei uns gilt. Das christliche Abendland ist gerichtsreif. Ich will den Leuchter von ihrer Stätte stoßen. In Frankreich gibt es mehr Moslems als Evangelische. Der Islam ist die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Frankreich mit 5 Millionen Anhänger. In England blüht der Islam, ist ebenfalls die zweitgrößte Religion nach der anglikanischen Kirche. In Deutschland gibt es 4 Millionen Moslems, schätzt man. Ich habe nur eine Statistik von 2005. In Europa lebten zwischen 35 und 53 Millionen Moslems 2005. Du siehst also, das christliche Abendland, das Licht erlöscht langsam aber sicher. Und dann wird es genauso sein wie in Kleinasien und Nordafrika. Wo sind die christlichen Gemeinden? Amerika zum Beispiel auch. Das ist tot. Amerika ist bereits tot. Das ist nur noch die Frage der Beerdigung, wenn man diese Leiche beerdigt. Für alles gibt es eine Zeit, auch die Gnade, die Erlösung. Alles, was so blühte, wird zu Staub, wird vergehen, sagt es uns die Bibel. Und deshalb ist es so wichtig, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterblich sind, auf dass wir klug werden. Das Gericht kommt, es gibt kein Entrinnen. Und wir müssen vor Gott treten. Und vor allem wir, und wir sollten für unsere Familien beten, Herr, mehre den christlichen Glauben. Aber weißt du, wenn wir nicht richtig glauben, wie sollen dann die anderen richtig glauben? Es liegt an uns. Und jeder muss bei sich selber anfangen. Deshalb werde ich morgen dieses Thema auch anschneiden und erwähnen, dieses Thema. Du bist hier ein Fremder. Wir sind Licht und Salz. Wir sind hier Außenseiter. Haben wir die Zivilcourage, Außenseiter zu sein? Ich war vor 14 Tagen da bei IKEA und auf dem Parkplatz. Ich habe was gesucht, was ich nicht gefunden habe. Die haben es auch nicht gehabt. Und auf dem Parkplatz, ich stelle mein Auto hin, laufe da und was macht? Da rollt einer seinen Teppich aus und fängt seine Gebetszeit Richtung Mekka. Wo sind die Christen, die Zivilcourage haben und öffentlich beten? Wo sind die Christen, die Zeugnis geben? Deshalb, ich denke, es ist wichtig, dass wir hier im Wedding den Moslems Jesus bezeugen. Und bevor die uns als christliches Abendland einnehmen, sollten wir sie für Jesus einnehmen und zeigen, Jesus ist größer als Mohammed. Jesus ist stärker und mächtiger und hat mehr zu bieten. Wir sollten also Zivilcourage zeigen. Natürlich, du darfst nichts mehr sagen. Du darfst hier bei uns das Christentum, kannst den Papst, du kannst die Bibel, du kannst das Kreuz, alles durch Kakao ziehen. Aber sag ja nichts gegen Mohammed. Sag nichts und so weiter. Wir sind feig, wir sind eingeschüchtert. Und du siehst, die Heiligen haben bereits abgenommen, dass sie ihren Mund nicht mehr aufmachen und dass sie nicht mehr beten, wie es sich gehört. Der Moslem, der geniert sich nicht, seinen Teppich ausrollen und dann sein Gebet verrichten. Stell dir mal vor, du würdest auf dem Leopoldplatz beten, hinknien und beten, Halleluja, und in Sprachen beten. Da wird der Teufel los sein. Verrückte Christen, also, aber die sind nicht verrückt. Und die machen das 5-mal am Tag. Und du machst nicht einmal 1-mal am Tag. Weißt du, wir sollten besser sein als Moslems, bevor wir über die Moslems schimpfen und ihnen das und jenes unterstellen und so weiter, dass sie Geisel Gottes ist. Wir sollten wenigstens 1-mal am Tag beten, Geschwister und Freunde. Die machen es 5-mal am Tag. Und wir sind sogar, die beten auf der Straße, aber wir beten nicht mal vom Bett, wenn wir ins Bett gehen und dem Heiland gute Nacht sagen. Nicht einmal das machen wir. So. Aber immer bevor das Gericht kommt, ist eine Zeit des Friedens, eine Zeit der Gnade, eine Zeit der fetten Jahre, eine Zeit, wo man aufrüstet, wo man sich formiert, wo man seine Kräfte sammelt. Das ist also eine Zeit der Gnade. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Zeit der Gnade nützen, die Gott uns schenkt. Bald werden die Türen zugehen, das schwöre ich. Das schwöre ich, denn Gott hat gesagt, ich schließe auf und niemand schließt zu und ich schließe zu und niemand schließt auf. Und das ist eine Zeit, auch hier in Europa. Wir haben jetzt einen neuen Präsidenten in Europa, zum ersten Mal, dass Europa mit einer Stimme spricht. Auch das ist ein Gericht. Wir sollen an die Zeichen achten, die um uns herum geschehen. Es entsteht das alte Europäische Reich auf dem Boden des Römischen Reiches. Die römischen Verträge kommen zur Geltung und die tödliche Wunde ist heil geworden. Also wir haben jetzt endlich Europa. Einen Außenminister oder Ministerin und einen Präsidenten. Gott richtet nicht nur die Einzelnen, Gott richtet die ganze Völker, ganze Kontinente, ganze Generationen. Er ruft die Völker und Gott richtet die Völker durch Israel. Und ich meine jetzt nicht den Staat Israel insbesondere, sondern durch das Volk Gottes, durch die Juden. Wie jedes Volk sich den Juden gegenüber verhält, so wird jede Nation extra gerichtet. Wie sich die Menschen dem Volk Gottes gegenüber verhalten. Die Juden leben in der Zerstreuung und dort sollten sie leben. Das ist Gottes Wille, bis Jesus kommt, der Messias kommt. Alles andere ist nicht biblisch. Deshalb, wenn Leute für Israel kämpfen, und ich lasse es dahingestellt, Land Israel, das ist sein Land. Aber das Land wurde verunreinigt durch die Israeliten, durch ihren Götzendienst und alles, was sie getrieben haben an Schandtaten und Schindluder. Und Gott hat sie zerstreut und alle Völker mit einer ganz bestimmten Absicht. Jedes Volk muss eine Entscheidung treffen, wie verhalte ich den Fremdlingen, den Gästen, den Ausländern, den Juden, dem Volk Gottes. Im Neuen Testament auch noch den Christen dazu. In 5. Mose Kapitel 4, Vers 25, Gott sprach zu den Israeliten, wenn ihr tut, was dem Herrn, eurem Gott, missfällt, dass ihr ihn so erbittert, wird der Herr euch und alle Völker zerstreuen und nur eine geringe Zahl von euch wird übrig bleiben. Also das ist Gottes Wort, Gottes Handlung. Gott hat die Juden zerstreut seit 2500 Jahren, nicht nur 2000 Jahren. Das letzte Mal war die große Zerstreuung, war 70 nach Christus. Und Gott richtet die Völker dieser Welt an ihrem Verhältnis zum Volk Gottes. Lass mich das erklären. Wie sie das Volk aufnehmen, wie sie es behandeln, ob sie Gastfreundschaft gewähren oder nicht, wie sie sich mit diesen Leuten auseinandersetzen. Und weißt du, ob sie die Juden behalten oder die Juden rausschmeißen, wie sie die Christen, wie die Welt mit den Christen umgeht. Wir sind eigentlich, an uns wird die Welt gerichtet, an den Gläubigen, an den Juden wird die Welt gerichtet. Lass mich das erklären. Völker müssen sich mit Israel auseinandersetzen, Hosea Kapitel 4, Vers 1 bis 3. Ihr Verhältnis entscheidet über das Schicksal der Nationen. In der Bibel heißt es, die Grenzen der Nationen werden festgelegt nach der Zahl der Kinder Israel. Deutschland hat das Judentum halbiert, Weltjudentum. Deutschland wurde selbst halbiert. Ost und West damals. Land wurde abgenommen oder Neiße Linie. Überall, wo Juden hinkamen, da brach das Böse auf. Was wollen denn die hier? Sie sind unser Unglück, hat man immer wieder gesagt. Da brachen Verbrechen auf, da brach Hass auf. Da bauten die Juden ein Haus und konnten nicht darin wohnen. Da brach die Blutschuld, die alten Lügen, der Fluch und die Leiden auf. Also immer, wo die Juden hinkamen, ich will nur im Bild euch erklären, durch die Juden und auch durch die Christen werden die Völker dieser Welt gerichtet, bereits schon seit 2000 Jahren. Als Spanien die Juden vertrieb, ging die Sonne über Spanien unter. Als Frankreich die Hugenotten vertrieb, aus Glaubensgründen, was da auch immer gewesen war, verarmte das Land und wurde das Land wüst. Und eins war die Kornkammer Frankreichs, also man die Christen vertrieb. Ich denke auch Nordafrika gilt genau das Gleiche. Als man die Gläubigen vertrieb, Nordafrika eins die Kornkammer des Römischen Reiches. In der Endzeit wird das Gericht Gottes immer mit dem Volk Gottes, mit den Kindern Gottes zusammenhängen. Als England sich an Juden sich versündigte, aus welchen Gründen auch immer, die Sonne ging über England unter. England verlor die Kolonien, mehr und weniger. Gott wird Recht schaffen seinen Kindern. Gott wird Recht schaffen denen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Gott wird die Seine nicht in den Stich lassen. Gott wird dir danken, und das ist auch das Gericht. Gott wird dir danken, dich belohnen und anerkennen und wird dich ehren für die Treue. Ei, du treuer Knecht, du warst über wenigem des Bissen so treu und hast es gut gehalten und bewahrt. Gott wird die gefallenen Engel richten. Deshalb ist das Endgericht so wichtig. Die gefallenen Engel, die kriegen alle ihr Verdienst, was sie bekommen, warum sie sich nicht für Jesus entschieden haben. Und sie werden gerichtet an ihrem Verhältnis zu Jesus. Sie haben nicht den Sohn angenommen. Sie haben den Sohn nicht anerkannt. Sie haben den Sohn nicht angebetet. Deshalb geht hin, ihr Verfluchten, das ewige Feuer. Wir haben die Geschichte von diesem Weinbauer, der immer wieder Knechte geschickt hat und seine Pacht haben wollte, seinen Lohn haben wollte. Und sie haben die Knechte nicht angenommen. Dann hat er gedacht, jetzt schicke ich meinen Sohn. Und dann haben sie gesehen, der Sohn kommt. Dann haben sie beschlossen, lasst uns über ihn herfallen und ihn umbringen. Dann kommt das Erbe zu uns, dachte es. Und wir wissen, was in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis, dass hat Jesus dieses Bild für sich selbst und für seine Diener, für das Volk Gottes genommen. Lasst uns über ihn herfallen. Und dann hat der Herr gesagt, nimm diese ganzen Weingärtner, bindet ihnen Hände und Füße und wirft sie hinaus. Und das ist das Gericht. An dem Sohn entscheidet sich alles. An den Knechten Gottes, an dem Volk Gottes entscheidet sich alles. Ob man sie oder ihn angenommen hat oder nicht, ob man ihn dient oder nicht, ob man ihn gehorcht oder nicht. Gott wird die Welt richten nach ihrem Verhältnis zu Jesus. Nicht nach den Fehlern, die sie gemacht haben. Ich muss hier eine Sache, weil viele Christen sind falsch gewickelt. Die denken, ja, ich werde gerichtet für meine Sünde. Nein, du wirst gerichtet an deinem Verhältnis. Und weil sie den nicht annahmen und weil sie ihn nicht anerkannten und so weiter, deshalb hat Gott sie dahin gegeben. Nicht an den Fehlern. Die Menschen werden nicht allein an ihren Fehlern gerichtet. Nein, nein, nein. Sondern was sie mit dem Sohn gemacht haben. Ob sie den Erben annahmen oder nicht. Ob sie ihn geschlagen haben oder nicht. Und was ihr einem meiner Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Wo warst du nackt? Wo warst du gefangen? Wo warst du das und das und das? Die Welt wird gerichtet. Jetzt komme ich noch, wo ich ein Wort für die Antipfingstler was sagen möchte. Die Welt wird gerichtet, wie die Menschen sich dem Heiligen Geist gegenüber verhalten haben. Und da heißt es, alle Sünden werden den Menschen vergeben, aber die eine Sünde, die Lästerung gegen den Heiligen Geist, wird nicht vergeben. Also, wir werden gerichtet nach dem Verhältnis zum Gott Vater, dem Schöpfer, zur Schöpfung. Menschen gehören auch dazu. Wir werden gerichtet nach dem Verhältnis zu Jesus, dem Sohn Gottes, dem Erlöser. Und wir werden gerichtet ganz besonders nach dem Verhältnis zum Heiligen Geist. Nicht, wenn du dem Heiligen Geist mal nicht gehorcht hast. Nein, die Sünde ist Lästerung des Heiligen Geistes. Die Sünde ist Lästerung. Und wir müssen das Gespräch sehen, was Jesus mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten hatten. Das ist der Teufel, Dämon und so weiter. Wenn Leute bewusst sagen, der Heilige Geist, wo Menschen Gott in Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit anbeten, in anderen Sprachen, auch wenn es gebrechlich ist und wenn in aller Schwachheit passiert und auch Fehler passieren und so weiter, das ist alles dämonisch, alles von unten, alles teuflisch. Diese Leute, die werden Rechenschaft ablegen. Aber eigentlich gibt es für diese Art von Menschen meines Erachtens keine Versöhnung und keine Vergebung. Weißt du, bei Gott ist es so, wenn du gegen Gott Vater sündigst, dann ist Jesus, der sagt und bringt die Sache in Ordnung. Das ist eine Sicherung, wenn die durchbrennt, da kann Jesus diese Sicherung reparieren. Wenn du gegen Jesus sündigst, hast du eine Möglichkeit, dass der Heilige Geist dich korrigiert und der Heilige Geist deiner Schwachheit aufhilft und der Heilige Geist die Dinge in Ordnung bringt. Aber wenn du dich an den Heiligen Geist versündigst, da ist die Hauptsicherung durchgebrannt, da läuft nichts mehr. Wer soll dich dann noch in Ordnung bringen? Der Einzige, der dich in Ordnung bringen kann, ist der Teufel. Und er tut es nicht. Und er hat kein Interesse daran. Und er sagt, es geschieht dir recht. Da heißt es, da wird diese Sünde weder in diesem noch im anderen Leben vergeben. Also sei vorsichtig. Deshalb ist es ausschlaggebend, wie die Menschen zu Gott standen, zu Jesus stehen und zum Heiligen Geist. Und allein Gott richtet recht. Weißt du, wir müssen ganz ehrlich sein, Gott weiß es. Ich weiß und ich möchte hier auch gerade eine Sache Sünde zum Heiligen Geist oder gegen den Heiligen Geist sagen. Wenn du mal dem Heiligen Geist nicht gehorchst, das ist ganz was anderes als lästern gegen den Heiligen Geist und fluchen den Heiligen Geist. Weißt du, der Herr redet, mach mal das und mach mal das und so weiter und du kannst dich nicht entscheiden und willst dich nicht entscheiden und aus welchen Motiven? Das ist nicht die Sünde wider den Heiligen Geist, Lästerung. Lästerung und nochmals Lästerung. Sie haben Jesus gelästert, sie haben gegen Gott gelästert, also sie haben Gott nicht die Ehre gegeben. Weißt du, Gott ist, Ehre sei Gott in der Höhe, das ist eigentlich das Urevangelium. Gott ehren, Gott anbeten, Gott die Ehre geben und sie haben Gott nicht geehrt. Und wenn man den Heiligen Geist lästert, wer soll dir helfen, deiner Schwachheit? So, Gott weiß deine Schwachheit und deshalb wegen deiner Schwachheit gehst du nicht verloren. Und Gott weiß auch, was Sünde ist und er vergibt die Sünde und bei ihm ist viel Vergebung. Ich denke nur an die Ehebrecherin. Da erzählt Jesus, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gehen die Leute von dannen und dann bleibt die Frau allein und sagt, ja Frau, was ist mit dir los? Warum sitzt du noch da? Und dann sagt Jesus, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist also das Gericht. Sie sollte eigentlich sterben. Wäre Jesus nicht da gewesen, hätte man diese Frau nicht zu Jesus gebracht, zum Gericht. Hätte die Frau nicht überlebt bei den Juden. Bei den Religiösen hätte die nicht überlebt. Aber bei Jesus überlebt diese Frau. Wo sind deine Ankläger? Weißt du, Jesus schrieb in den Sand oder in den Boden. Was hat er wohl in den Boden geschrieben? Die Sünden von diesem Simeon, die Sünde von Nikodemus, die Sünde von Matthias, die Sünde von dem. Jeder hat sich selber plötzlich dort gefunden. Und das Gericht ist, Gott richtet jeden individuell, ganz persönlich und auch diese Frau. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gottes Gerechtigkeit kann auch verzeihen und Gott vergibt uns, wenn wir uns demütigen. Wir bleiben so lange, bis wir von Gott gerechtfertigt sind. Der Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, ging gerechtfertigt, ist nicht verdammt worden. In der Offenbarung Kapitel 16, Vers 7 sagt der Engel, Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Gottes Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Gott wird niemand verdammen aus Schwachheit. Aber Gott wird Gott. Und wenn du dich vor Gott demütigst, und das, ich sehe auch die, wo das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben. Leute fragen mich immer wieder an, und was ist, wenn ich doch geimpft werde und doch das Mahlzeichen des Tieres kriege oder so einen Chip eingepflanzt bekomme, was passiert dann? Ich weiß, was dann passiert. Also wenn mir das passieren würde, ich weiß, was ich zu tun hätte. Und da heißt es, da gibt es noch drei Siegeln, drei oder Zornschalen. Dreimal haben die Leute Möglichkeit, und sie gaben Gott nicht die Ehre und sie demütigten sich nicht vor Gott und sie gaben Gott nicht die Ehre. Du kannst immer noch, wenn du so etwas hast, du merkst plötzlich, ich bin markiert, ich habe ein Stigma oder ich habe so einen Chip, jetzt muss ich durch die Gegend damit rumlaufen und was weiß ich, sich vor Gott demütigen und Gott die Ehre geben. Dreimal haben die Menschen noch eine Chance, nach diesem Mahlzeichen des Antichristen einfach Gott ehren und Gott danken und Gott preisen und sagen, Herr, ich gehöre dir. Man hat mir das aufgezwungen, ich habe keine freie Wahl gehabt und mir blieb nichts anderes übrig. Ich bin gezwungen worden und Herr, das mache ich zunichte und du sollst mir ausbluten oder auslaufen und ich nehme es nicht an. Ich gebe Gott die Ehre, ich bin ein Eigentum des Herrn. Das ist der Ausweg. In dem Moment, wo du Gott ehrst, wird Gott dich ehren. Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich so tapfer bin, dass ich so gut bin und dass ich das und das tue und vollbringe. Nein, Gott sieht das Herz an und er schenkt dem Demütigen Gnade. Auch in der Endzeit. Aber sie taten, die Leute waren verstockt. Sie taten nicht Buße und sie demütigen sich nicht vor Gott. Die meisten Bibelleser, die wissen von den vier Reitern in der Bibel, in der Offenbarung. Und die vier Reiter, der fahle Reiter, der rote Reiter, der weiße Reiter auch. Aber dieser eine erste weiße Reiter, das ist der Antichrist. Der zog aus und siegte überall. Und dann gibt es noch einen fünften Reiter. Ist so wichtig, dass du den fünften Reiter kennst. Offenbarung 19, Vers 11, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hier ist treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Er richtet, der fünfte Reiter, er richtet und kämpft in Gerechtigkeit. Die ersten Reiter, Offenbarung Kapitel 6, da ist kein Jesus drauf, auf diesen Reiter. Da ist der Antichrist, Tod und Krieg und Kriegsgeschrei und so weiter, aber hier hat der fünfte Reiter, das Jesus, der dann siegreich aussieht und zwar richtet in Gerechtigkeit. An dieser Stelle hören aber die Gemeinsamkeiten mit den anderen Reiter auf, die sind anders, die haben auch andere Funktionen, sind Gerichtsengel und es heißt in Vers 13, der ist das Wort Gottes und Vers 15, aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, das ist alles der Hinweis auf das Wort Gottes, auf Gott. Bei der Wiederkunft Jesu wird der Teufel fertig gemacht, diese vier Reiter. Sein Hauptgegner, das ist das babylonische politische System in der Endzeit, Offenbarung 17. Und dann findet diese große Endzeitschlacht statt, die großen Umwälzungen, die die apokalyptischen Reiter verursacht haben. Aber dieser fünfte Reiter, der bringt Frieden und Ordnung. Und er zog aus und Treu und Gerechtigkeit. Das ist so sein Name. Jesaja Kapitel 11, Vers 3 bis 4. Und er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen wird er die Gottlosen töten. Wir denken immer, die Gottlosen, das sind die armen Menschen, die nicht an Gott glauben. Diese Gottlosen ist der Antichrist. Das ist der Gottlose, wovon hier die Bibel sagt, dass er sie töten wird. Der Antichrist. Die Gottlosen sind nicht die Ungläubigen unbedingt. Weißt du, wenn du ehrlich bist, lass ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommen, da gibt es keine Gottlosen mehr. Da sind sie alle im tiefsten Gebet. Da ruft jeder zu seinem Gott. Aber Gottlose sind die, die sich bewusst entschieden haben, nein, den wollen wir nicht, dass der Sohn über uns herrsche. Wir wollen den Sohn nicht haben, Jesus Christus. Wir wollen den Heiligen Geist nicht haben. Wir wollen Gott Vater nicht haben. Wir bestimmen, wo es lang geht. Dann geht auch Micha Kapitel 4, Vers 3 in Erfüllung, wenn der Sohn, der weiße Reiter, der fünfte Reiter, wenn der dann nachher Gerechtigkeit und Ordnung schafft. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert mehr erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Es gibt kein Militär mehr. Es gibt keine Kasernen mehr. Es gibt keine Waffenproduzenten mehr. Das wird alles eingeschmolzen. Denn da erfüllt sich die Sehnsucht der Menschen. Genau das ist, wozu Gott uns geschaffen hat. Dass Friede, endlich mal Frieden auf diese Erde kommt. Und dann werden die Menschen das bekommen, was sie suchen, was sie brauchen, was ihnen zusteht. Da wird das Klima wieder stimmen. Da wird die Wüste wieder blühen und grünen. Da werden die Probleme gelöst und da wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei sein. Da wird es auch keine Krankenhäuser mehr geben. Keine Schwerter, keine Spieße und all das nicht mehr. Das wird alles aufgeräumt. Es wird eine Zeit sein, wie im Garten Eden gewesen ist, wo der Mensch vertrieben worden ist. Deshalb muss das Gericht kommen. Und Gericht heißt mit Richten. Es muss wieder das wiederhergestellt werden. Das ist die Zeit der Wiederherstellung. Und wir müssen also laut Apostelgeschichte warten, bis die Zeit der Wiederherstellung kommt. Deshalb ist Jesus so lange beim Vater. Er wird kommen und dann diese Wiederherstellung beginnen. Und es wird dann natürlich Schlag auf Schlag gehen und es wird sich vollenden. Und die werden aus den Schwertern Pflugscharen machen. Nicht erst, wenn die Mauer fällt, sondern da müssen noch ganz andere Mauern fallen. Denn Gott ist ein gerechter Gott, ein herrlicher Gott, ein ewiger Gott. Und er will das Wohl deines Lebens und meines Lebens, das Beste. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken, dass wir einen gerechten Richter haben. Einen, der alles weiß, der alles kennt, der alles versteht, dem nichts verborgen ist, der alles durchschaut. Ich habe diese Tage von Gott gesprochen, der Augen hat wie Feuerflammen, der sieht durch dich und durch den Nachbar und durch die anderen, die ganze Mannschaft sieht er durch. Der Herr sieht, wie wir denken. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Gott sieht es. Er sieht deinen Gedanken von Ferne. Preis Gott. Vater, ich danke dir, dass du, wenn du jemanden richtest und wenn du mit uns schon im Gericht gehst, hier zu dieser Zeit, in diesen Tagen, wenn du unser Leben ordnest, Herr, ich danke dir. Denn wir beten ja auch im Psalm einmal, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine. Das ist auch schon Gericht. Herr, durchläutere mich. Herr, erforsche mein Herz und siehe, wie ich meine und stell mich auf dem richtigen Weg. Herr Jesus, wir sind und wir möchten dankbar sein in diesen letzten Tagen, wo wir leben, für Korrekturen. Korrekturen, die von dir kommen. Korrekturen, die aus deinem Wort kommen. Korrekturen, die dein Heiliger Geist uns gibt. Herr, und wir möchten willig annehmen und Danke sagen für die göttlichen Korrekturen. Denn wer sich jetzt richtet, der wird nachher nicht gerichtet werden. Da sagt uns dein Wort, Herr, und wir möchten wirklich uns jetzt nach dir ausrichten heute Abend. Geist Gottes, erforsche und erfahre, wie wir es denken. Und du siehst, Herr, wir sind ehrlich, wir möchten das Beste, aber manchmal klappt es nicht. Und ich danke dir, dass du unsere Fehler, unsere Schwachheiten vergibst und dass du uns trägst und dass du für uns betest. Jesus, du betest für uns, so wie Abraham damals für Lot gebetet hat und du betest uns aus dem ganzen kommenden Elend heraus. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Amen. Preis Gott. Was werden wir singen?